nicht mehr ganz, wann ich das letzte Mal hier war, aber ich denke, das war vor 2 Jahren ungefähr. In der Zwischenzeit hat sich viel getan, auch persönlich, weil ich jetzt auch viele Leute hier persönlich kenne. Im letzten Monat, am 27. Dezember, ist mein Vater gestorben. Er ist 90 Jahre alt geworden. Wir haben noch im November seinen 90. Geburtstag gefeiert. Und ich habe mich dann verabschiedet. Mein Bruder wollte noch das Abendmahl feiern am 28., aber den Tag hat er nicht mehr erreicht und haben sie dann schon vorher gefeiert, aber ich konnte es dann nicht mehr schaffen. Und am 30., am Geburtstag von meinem Bruder, ist er beerdigt worden. Und ich kann nur sagen, das ist irgendwie anders, wenn man keine Eltern mehr hat. Wenn man von niemandem mehr ein Kind ist, sondern für mich ist es jetzt anders, nach Deutschland zu kommen. Und wenn ich nicht jetzt unbedingt eine Einladung habe, so, ich glaube, ich werde nicht so oft kommen, wie ich bislang gekommen bin. Aber es hat auch einen anderen Grund. Man möchte auch Israel nicht so gerne verlassen, weil es dort doch wesentlich unruhiger geworden ist. Und man möchte auch nicht die Leute im Haus alleine lassen, wenn es unruhig ist. Und das hat eine Auswirkung auch auf uns, weil etliche Messerattacken waren in der Nähe vom Jaffa-Tor, wo sich unsere Gemeinde trifft. Und ab heute Abend wird das Bibelstudium in mein Haus verlegt. Ein Bibelstudium über Hebräisch, das der Benjamin hält, über das Buch Genesis, alle 14 Tage, weil wir nicht möchten, dass Leute am Abend in die Stadt alleine gehen. So, es ist schon, auch wenn ich das jetzt noch nicht persönlich gesehen habe, es ist so eine gewisse Unsicherheit da und man merkt ganz deutlich auch in der Bevölkerung eine Furcht. Und noch hat sich etwas verändert. Vom Terror hat man immer gesprochen in Israel und mittlerweile ist der Terror auch in Europa angekommen, ganz deutlich in Frankreich. Und auch manches in Deutschland. Und es ist irgendwie, man wird immer wieder gefragt, wie empfindet man das in Israel mit den Flüchtlingen? Auf der einen Seite verstehen wir sehr wohl, dass gerade heute kam in den Nachrichten, dass 170 Menschen sind in Syrien ermordet worden, vielleicht sogar 350. Wenn diese Zahl stimmt, ist das der größte Mord, der stattgefunden hat bislang im Krieg in Syrien gestern. Das heißt, auf der einen Seite versteht man, man muss diesen Leuten helfen. Man kann in Syrien im Moment sehr schwer bleiben, wenn man dem Krieg entfliehen will und wenn man am Leben bleiben will. Es ist ein reines Schlachtfeld dort. Und es sind so viele Gruppen, die da involviert sind und es wird immer unübersichtlicher. So, es ist wirklich unsere Aufgabe, Flüchtlingen, die fliehen, zu helfen. Auf der anderen Seite gibt es auch etwas sehr Merkwürdiges. Saudi-Arabien bezahlt Tausende von Moscheen zu bauen in Europa, nimmt aber keine Flüchtlinge auf. Und da fragt man sich, ist da auch ein Plan dahinter? Warum werden die hier in Europa gebaut? Und warum nehmen sie keine Flüchtlinge auf? Die haben ja auch viel Platz. Jordanien hat sehr viele Flüchtlinge und die evangelische Kirche in Jordanien kümmert sich auch ein bisschen um die Flüchtlinge. Israel nimmt zwar jetzt nicht sehr viele Flüchtlinge auf, aber Israel versorgt medizinisch. Ich habe jetzt eine Statistik gesehen, sie haben schon 80.000 Syrer medizinisch geholfen, weil die kommen verwundet an die Grenze und israelische Soldaten gehen in das Gebiet, nehmen die Verletzten heraus und bringen sie in israelische Krankenhäuser. Ich habe eine Karikatur gesehen und die finde ich sehr bezeichnend. In den letzten Jahren wurden 80.000 Syrer in israelischen Krankenhäusern betreut. Es wurde kein Jude in einem arabischen Krankenhaus betreut, aber ich nehme an, Israel ist ein Staat der Apartheid. Weil das wird Israel ja immer vorgeworfen. Aber sie, wenn es um Menschenleben geht, haben sie sehr hohen Standard. Und weil jeder einmal beim Militär war, Frauen und Männer, ist auch, wenn jetzt irgendwas passiert, ist fast immer irgendjemand in der Gegend, der weiß, wie man mit Waffen umgeht und kommt zur Stelle. Leider gibt es einen Sender in Gazastreifen, der Tag und Nacht aussendet, wie man Juden und möglichst viele Juden umbringt und wo man hinstechen muss. Sie werden richtig einen Unterricht, damit man möglichst viele Juden umbringt und damit sie auch gleich tot sind. Und diesen Sender sehen natürlich dann auch kleine Kinder oder Elfjährige, Halbwüchsige und gehen richtig auf die Straße mit Messern. Und Israel hat jetzt auch keine andere Möglichkeit mehr, weil sie muss auch ihre Bevölkerung schützen, weil manche sind so brutal, dass sie, selbst wenn sie nur angeschossen sind, machen sie noch weiter. Wie dieses eine Video am Busstopp. Er ist schon angeschossen und er geht noch mit dem Beil auf einen Rabbi los und der wird auch getötet. So, es ist eine sehr verworrene Situation. Und man muss sagen, auf der einen Seite sollen wir diesen Leuten helfen und wo wir die Möglichkeit haben, auch sie einladen und auch in unsere Gottesdienste einladen. Viele sind aus berechtigten Gründen geflohen und suchen auch nach einem neuen Anfang. Auf der anderen Seite müssen wir auch sehr viel von Israel lernen, nämlich was der Kampf gegen den Terrorismus betrifft. Und gerade vor ein paar Wochen habe ich in den Nachrichten gehört, dass gerade 110 deutsche Soldaten nach Israel geschickt wurden, um in einer Wüstenstadt zu lernen, wie man mit Terror umgeht, wie man in Gebäude eindringt und so weiter. Und auf jeden Fall verstehen einige Leute in Deutschland, dass wir uns da informieren müssen, wie man da umgeht. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, kurz nach diesem Anschlag in Frankreich hätte es ein Fußballspiel geben sollen in Hannover, mit Angela Merkel war unter dem Publikum, sollte sie sein. Und es hat nicht stattgefunden, man hat es abgesagt. Und die Information, dass ein Terroranschlag geplant war, kam von Israel nach Deutschland. Sie sagen es nicht immer, wo die Informationen herkommen. Vor zwei Wochen wurden zwei Bahnhöfe geschlossen in München. Und es wurde in Israel nur gesagt, von einem freundlichen Staat. Einen freundlich gesinnten Staat. Aber Intelligenz und Information sind sehr wichtig und deswegen wurden auch in den letzten Wochen viele, viele Anschläge verhindert, weil man die Informationen schon vorher hatte. Leider gibt es auch schon ISIS-Zellen in Israel und es wurde vor kurzem eine Gruppe verhaftet in Nazareth und es ist so, dass eigentlich immer mehr Israel keinen Partner hat für Friedensgespräche, weil auch die Leute, die mit Messern auf die Zivilbevölkerung losgehen, das wird verherrlicht, das wird gerechtfertigt, das ist aus Frustration, man ehrt diese Leute, auch in der Westbank. Und das macht die ganze Sache so schwierig. Sie werden nicht als Terroristen betrachtet, sondern als kleine Helden. Und insofern hat sich auch in Israel vieles verändert und man weiß ehrlich gesagt nicht so, wie es weitergeht. Israel tut es nicht aus Härte oder so, sondern sie müssen gut informiert sein und sie müssen sich schützen, weil das ist das einzige Stück Land, das sie haben. Und Bibi Netanyahu hat gesagt, woran erkennt man Antisemitismus in unserer Zeit, die 3D, hat er gesagt, wenn man Israel delegitimiert, das heißt, wenn man es nicht mehr legitim macht, dass es den Staat Israel gibt, wenn man einen Double Standard hat, einen Standard für uns und einen für die anderen, und wenn man Israel dämonisiert. Dämonisiert heißt, Israel immer beschuldigt. Und leider ist es so, dass fast alle Nachrichten, auch in Deutschland, auch in Österreich, ein bisschen gefärbt sind. Und es ist eine Zeit, wo wir uns schon unabhängig informieren müssen, wenn wir wirklich wissen wollen, was dort passiert ist. Ich weiß nicht warum, aber es gibt anscheinend ein Interesse, die Situation in Israel nicht so darzustellen, wie es zu ihren Gunsten wäre oder wie es auch wirklich ist. Und ich denke, allmählich fängt man an, in Europa zu verstehen, was es heißt, mit Terror umzugehen. Und das ist eine wirklich schwierige Kriegsform. Und es ist ein Krieg. Aber es ist mitten unter der Bevölkerung. Es ist keine Front mehr, sondern es ist mittendrin. Und alles, was wir gelehrt haben über Israel und Helmut auch gelehrt hat, über den Geist Amaleks, über den Nazigeist, ist wieder ganz präsent. Und heute weiß man, Israel ist nicht mehr ein Thema, ein Nebenthema, sondern es ist zentral. Man feiert jetzt das Abkommen mit dem Iran, heute in den Nachrichten. Der Einzige, der sich zu Wort gemeldet hat, ist natürlich Israel. Warum? Weil auch heute noch alle wirkliche Bedrohung vom Iran her finanziert wird. Die Hamas, die Hisbollah, ist finanziert vom Iran. Und man hat auch keine große Gesinnesänderung im Iran festgestellt, weil sie sagen immer noch laut und deutlich, dass sie Israel und alle Juden vernichten wollen. Und jetzt sind wir natürlich gefragt, wie stehen wir als Christen dazu? Erfreulicherweise gibt es jetzt auch ein Statement von, ich glaube, 20 oder 40, weiß nicht, Rabbinern. Sogar der Sohn vom Rabbi Lau ist dabei, wo man sich dem Christentum näher kommt in Äußerungen und sagt, also die Christen sind unsere Verbündeten in vieler Hinsicht und sie bereiten den Weg auch für Verständnis für das jüdische Volk. Und man versucht, dieses alte Klischee abzubauen. Da gibt es auch einen ganz einfachen Grund, den wir alle ein bisschen erkennen können. Der Jakob Krämer hat damals eine Bibelarbeit gemacht über, was ist die Wurzeln des Antisemitismus? Und er sagt ganz einfach, der Feind ist dahinter. Der Feind Gottes, der Feind des Gottes Israels. Weil er Gott nichts antun kann, vergreift er sich am Bodenpersonal. Das heißt an alle, die mit Gott in einem Bündnis stehen. Und ob wir es wissen oder ob das Volk Israel es weiß, sie sind noch immer in einem Bund mit Gott, denn Gott hat diesen Bund nie aufgegeben. Und daher ist dieser Kampf so groß. Und wir sind auch in diesen Bund hineingenommen durch Jesus Christus. Und deswegen geht die Verfolgung auch gegen die Christen. Und darum in Ländern in Afrika, in Nigeria, gibt es viele, viele Christen, die getötet werden, einfach nur, weil sie Christen sind und weil sich der Hass auf sie auslädt. Vor ein paar Wochen war eine Gruppe in Jerusalem, Freunde, die ich schon ganz lange kenne, aus Kenia und aus Uganda. Und dass der Laban, ich glaube, der war auch schon mal mit mir hier in Österreich, der hatte schon seit seiner Studentenzeit die Fürbit-Bewegung in Uganda geleitet. Als er ein junger Student war, wollten sie an einem Wochenende beten und sie haben keinen Platz gefunden und dann haben sie in einer Schule in Entebbe gebetet. Und genau an diesem Wochenende war die Entführung von der Air France unter Idi Amin und sie haben das Flugzeug gesehen von der Schule aus und haben das ganze Wochenende gebetet. Und es ist ein Mann umgebracht worden, der Bruder von Bibi Netanyahu, und eine Frau im Krankenhaus ist ermordet worden. Aber sie konnten alle Geiseln befreien, denn Israel hatte den Flughafen gebaut in Uganda. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber man hat vor der Gründung des Staates Israel überlegt, ob der Staat Israel nicht in Uganda gegründet werden soll. Und daher gab es dort Beziehungen. So, jetzt kommt immer diese Gruppe, ich habe jetzt den Namen vergessen, von Somalia rüber, eine islamisch-fundamentalistische Gruppe. Und die haben im März 147 Studenten erschossen. Und vielleicht habt ihr gehört, sie haben immer gefragt, glaubst du an Jesus oder glaubst du an Mohammed? Wenn sie gesagt haben, ich glaube an Jesus, haben sie erschossen. Wenn sie gesagt haben, ich glaube an Mohammed, sind sie am Leben geblieben. Das war eine ganz gezielte Christenverfolgung unter Studenten. Diese Tatsache, dass an einem Morgen 147 Studenten erschossen wurde, hat einen Schock in die Christenheit gebracht in Kenia. Und der Leiter der Fürbitbewegung, Hudson, ich glaube, der war auch schon mal mit mir hier, der hat ein Fasten- und Gebetstreffen aufgerufen und es sind 400 Leute gekommen. Laban ist dazugekommen und er hatte gerade etwas vom Herrn bekommen. Der Herr hat ihm gesagt, er soll mit Fürbitteteams, mit Autos durch die Stadt fahren und durch das Land und einfach den Schutz Gottes erbitten im Land vor dieser Terrorgruppe. Und das haben sie dann auch in Kenia gemacht und sind mit 50 Autos durch die Straßen gefahren und haben gebetet und den Namen des Herrn angerufen. Sie haben uns berichtet, dass seit März keine Terrorattacke passiert ist und dass sogar den Hauptdrahtzieher, der geflüchtet ist, nach Tansania, obwohl in Tansania ein muslimischer Regierungschef ist, haben sie ihn dort gefasst und verhaftet. Und vor ein paar Tagen habe ich eine E-Mail bekommen, dass eine Gruppe von Moslems in Kenia eine christliche Gruppe geschützt hat. Sehr ungewöhnlich. Und der Schlüssel ist das Gebet. Und darüber haben wir schon oft gesprochen, dass wirklich die Gemeinde betet. Warum konnte der Nazigeist einfallen in Europa? Weil die Kirche war eine gebetsarme Kirche. Man war gerade mit der modernen Theologie beschäftigt, wo man alle Wunder wegdiskutieren wollte. Und wenn man natürlich nicht glaubt, dass Gott eingreifen kann, dann betet man auch nicht. Wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist und dass er dem helfen kann, der sich an ihn wendet. Und darum müssen wir auch immer wieder mit dem Unmöglichen rechnen. Und Israel muss mit dem Unmöglichen rechnen, denn zahlenmäßig sind sie in der absoluten Minderheit bei einem übermächtigen Feind. Und aber sie haben keine andere Wahl. Sie haben kein anderes Land, wo sie hingehen können. Und Antisemitismus nimmt schon überall zu, auch in Europa. Ihr hört die Diskussionen, dass man vielleicht nicht mehr als Jude erkenntlich sein sollte in Frankreich. Und ich habe gelesen, jetzt einige haben den Vorschlag gemacht, dass auch Franzosen sich mit einer Kippa dekorieren, damit keiner mehr weiß, wer ist. Das hat man tatsächlich in Dänemark gemacht und es hat funktioniert. während dem Zweiten Weltkrieg. Und das haben jetzt auch diese muslimische Gruppe gemacht. Die haben den Christen alle Kopftücher gegeben und die wussten dann nicht mehr, wer ist. Und dann haben sie gesagt, entweder bringt ihr uns alle um oder ihr verschwindet hier. Und dann sind sie verschwunden. Und das ist, irgendwas muss jetzt stattfinden in einem größeren Ausmaß, dass wir uns zu Israel stellen. Dies ist die Zeit, um Farbe zu bekennen. Dies ist die Zeit, wo wir etwas machen müssen. Und leider die Regierung, auch in Österreich, geht in die falsche Richtung. Und gerade, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, ich glaube, das war ein Herr Mitter, weiß ich nicht, einer von der Regierung hier, der wollte nach Israel kommen und das Treffen sollte in Ost-Jerusalem stattfinden und er hat die Reise abgesagt, weil er nicht bereit war, nach Ost-Jerusalem zu gehen, denn er musste der israelischen Regierung mitteilen, das ist besetztes Gebiet. So, also es macht natürlich einen denkbar schlechten Eindruck, wenn man von Österreich solche Töne hört und auch von Deutschland kommen manchmal solche Töne. Es gibt eine Organisation, die will ihre Volontäre nicht mehr in manche Stadtteile schicken, weil sie auch sagen, das ist besetztes Gebiet. Apropos Volontäre. Aus Österreich sind ganz wenig Volontäre in Israel. Der Julian aus eurer Gemeinde hat bei mir zweimal gewohnt. Ich freue mich, dass er da ist. Und aber jetzt gibt es das Volontärstreffen am 28. Januar und es gibt 700 Volontäre aus Deutschland und ich weiß nicht, vielleicht 10 oder 20 aus Österreich und die meisten sind im österreichischen Hospiz und in Yad Vashem, aber es wäre noch viel Platz, denn in dieser Zeit fürchten sich auch manche Volontärsdienste zu tun und wenn Gott wirklich Menschen ruft und sendet, dann kann man die Furcht dahinten lassen, weil dann ist man am richtigen Platz. Ich habe gerade letzte Woche zu einer Gruppe von deutschen Volontären gesprochen und das war wirklich super. Die hatten so eine gute Motivation, es war ganz spitze. So, das betet dafür, dass der Herr noch mehr Volontäre ruft. Auch ich würde gerne noch ein paar aufnehmen und würde gerne, dass die Halbzeit Holocaust-Überlebenden helfen und Halbzeit bei mir. Und ich könnte wahrscheinlich auch ein Visum dafür bekommen. So, persönlich bin ich auch durch einiges an Erschütterung gegangen. Wenn mir das Außenministerium nicht geholfen hätte. Ich war zwei Monate ohne Visum. Und zum Glück hat Gott mir einen Kontakt geschenkt und jemand hat mir geholfen, dass das wieder weitergeht. Aber es ist sehr, sehr spannungsreich. Also wir merken alle, dass dieser Kampf jetzt mitten unter uns gekommen ist und dass wir einmal in die Woche sagen wir auch noch ein nettes Gebet für Israel, sondern es muss jetzt intensiviert werden, dass wirklich ein Gebet für Israel und auch für Österreich stattfindet. Und das hat einen Zusammenhang. Israel geht die Sachen zuerst durch, so wie bei einer Geburt, kommt der Kopf zuerst, dann kommt der ganze Körper. Und was Israel durchgeht, werden alle Nationen und auch alle Christen durchmachen. Und es heißt einmal, dass Jesus sagt, ihr werdet gehasst werden von allen Völkern, um meines Namens willen. Und das hat, glaube ich, auch etwas damit zu tun. Wenn wir uns ganz auf die Seite Gottes stellen, und wir haben nur einen Gott, der Gott Israels ist auch unser Vater in Jesus Christus, dann werden wir Widerstand erleben. Denn es gibt jetzt eine Welle, dass man, also so eine Einheitsreligion, eine Einheitsregierung. Ich habe gerade gestern ein kleines YouTube gesehen. Man will alle darauf vorbereiten, dass nichts Genaues weiß man nicht und jeder soll selig werden nach seiner Fasson und man wird dann sicherlich abgestempelt als Fundamentalist, wenn man an seinem Glauben festhält und wenn man zu Israel steht. Aber Israel und die Kirche wird mehr zusammenrücken und der Rest wird wahrscheinlich auch mehr zusammenrücken. Und diese Instabilität, die jetzt über die Welt kommt, ist vielleicht sogar geplant. Weil wenn alles unstabil wird, dann wird wieder der Ruf groß nach einem starken Mann. Und das hatten wir schon mal. Nach dem Ersten Weltkrieg war auch diese Unsicherheit da. Darum war so viel Offenheit da nach dem starken Mann. Und das ist eine Vorbereitung für den, der Christus ersetzen will. Wenn wir daran denken, dass Jesus, dass Gott hat eine besondere Beziehung zu Völkern und auch zu Orten. An dem Ort, wo Jesus getauft wurde, genau das ist auch der Übergang, wo das Volk Israel von der jordanischen Seite damals nach Israel hineingekommen sind. Steht auch da. Es ist geschichtlich genau der gleiche Ort. Dort gibt es viele Klöster und dort ist Jesus getauft worden. Israel kommt ins gelobte Land, Jesus kommt in seine Berufung. Und wie Benjamin öfters sagt, Jesus hat erfüllt die Berufung, die Israel hat. Er war 40 Tage in der Wüste, Israel war 40 Jahre in der Wüste, Jesus ist nicht gefallen in der Versuchung, Israel ist in der Versuchung gefallen, bis auf zwei, Josua und Kaleb. Und das ist auch so, was den Tempelberg betrifft. Ihr wisst, dass der Tempelberg der Berg Moria ist, wo Abraham bereit war, seinen Sohn Isaak zu opfern. Das steht im 2. Chroniker Kapitel 3, Vers 1. Ich habe in meinem Wohnzimmer, wer schon mal bei mir war, wer war schon mal bei mir? Es sind schon einige. Also in meinem Wohnzimmer habe ich jetzt also die Kissen nach 24 Jahren neu bezogen. Und dann passte der ägyptische Teppich nicht mehr da so gut hin. Und dann habe ich überlegt, was mache ich? Und ich habe nach einem Poster gesucht von Jerusalem, habe es aber nicht gefunden. Und dann habe ich einen Gast gehabt aus Finnland, die war Malerin. Und da hat sie mir in einem Monat ein Bild gemalt. Sie konnte bei mir umsonst wohnen und hat dann die Farben gewählt, die genau mit dem Material zusammenpassen. Und dann hat sie Jerusalem gemalt und natürlich auch den Tempelberg. Und jetzt war die Frage, was machen wir auf dem Tempelberg? Die Moschee wollte ich nicht drauf haben. Aber den alten Tempel wollte ich auch nicht drauf haben. Also habe ich das mit Benjamin besprochen, weil der Tempel hatte seine besondere Bedeutung durch das Opfer. Aber das Opfer ist schon erfüllt in Jesus. Und dann hat Benjamin gesagt, wie wär's mit dem Thron Davids? Das heißt in Hebräisch Kisse David, der Thron Davids. Aber das fand ich ganz super. Und als der Engel zu Maria kam, sagte er, er wird sitzen auf dem Thron Davids. Und das ist noch nicht erfüllt. Das ist etwas Prophetisches. Und merkwürdigerweise, als Jesus einreitet auf dem Esel, kommt er von der Ostseite in die Stadt und geht nachher auf dem Tempelberg. Und da heißt es ausdrücklich, er ging herum und er schaute sich alles an. Um fast zu sagen, es ist der Ort, aber nicht die Zeit. Vorher muss ich sterben. Und ich glaube, dass auch der Kampf um den Tempelberg was Geistliches ist. Weil Ihr wisst, dass man überall begründet man, dass dieser neue Aufruhr mit der Messerstecherei hätte seinen Grund darin, weil die Juden auf den Tempel gehen. Es hat sich überhaupt nichts verändert in letzter Zeit zu vorher. Jeder kann auf den Tempelberg gehen, aber nur von 7.30 Uhr bis 10 Uhr. Und das auch nur vom Sonntag bis Donnerstag. So, deswegen sagt Bibi Netanyahu, warum gibt's die Aufregung? Es hat sich überhaupt nichts verändert. Moslems können von allen Eingängen gehen, nicht Moslems, nur von der Klagemauerseite. Und noch eine Stunde am Nachmittag. Aber sie möchten gerne, und das haben sie auch laut und stark gesagt, sie möchten nur, dass Moslems den Tempelberg besuchen können. Und da hat die israelische Regierung nicht übereingestimmt. Denn ganz viele Touristen wollen auch den Tempelberg besuchen und auch Juden. In letzter Zeit ist ein bisschen mehr Interesse, dass auch Juden den Tempelberg besuchen wollen. Aber wenn eine jüdische Gruppe kommt, die erkenntlich ist als Juden, bekommen sie ganz viel Bewachung mit, damit nichts passiert. Und jetzt sitzt eine Gruppe von Frauen, gleich wenn man reinkommt, ich bin vor kurzem erst auf dem Tempelberg gewesen, mit der Gruppe aus Afrika. Und da sitzen jetzt 50 Frauen und die schreien in einer Tour oder nur immer, wenn irgendwer auf den Tempelberg kommt, der jüdisch ausschaut, schreien sie immer Allah Akbar. Und in einem Chor, immer muss man dran vorbei, sehr laut. Und es gibt keine Veränderung. Der Tempelberg ist noch immer unter der Waqf, das ist diese muslimische religiöse Gesellschaft. Und man darf keine Bibel mitnehmen, auch jetzt nicht. Man darf auch nicht beten auf dem Tempelberg. Wer da sich irgendwie hinstellt, so, dann ist sofort jemand da. Wenn man wirklich beten will, muss man ja auch nicht so stehen. Ne? Man kann auch in die Luft gucken und beten. Das ist ja ganz egal. Und sagen, oh, wie schön hier. Das haben wir auch schon oft gemacht. Wir haben uns einfach so hingestellt, schauen rum und beten trotzdem. Aber diese ganze Sache ist geistlich. Es konzentriert sich alles auf Jerusalem. Und darum steht in der Bibel, Jerusalem wird ein Laststein sein, den man versucht wegzuheben im Sacharja. Und es kann sein, bei der Verdrehtheit, die in der UN stattfindet, dass es da mal irgendeinen Beschluss gibt. Ist es nicht merkwürdig, dass, ich glaube, man hat im letzten Jahr 40 Beschlüsse gegen Israel gehabt oder mehr. Und ganz ein oder zwei gegen die ISIS. In der UN ist Israel der große Buhmann. Und Bibi Netanyahu hat zu Recht gesagt, ich stehe hier nicht im Namen der Mehrheit, aber im Namen der Wahrheit. Und weil es eine unselige Liga gibt zwischen die Arabische Liga und die Kommunistische Liga, ist Israel nicht in der Mehrheit, sondern hat nur eine ganz geringe Anzahl. Aber was immer Prisor hieß der vorige Sprecher oder auch Benjamin Netanyahu sagen, es ist für gewöhnlich sehr scharf und sehr deutlich und sehr furchtlos. Falls ihr diese Reden einmal anhört, und das würde ich euch sehr empfehlen, letztes Mal hat er so fast eine Schweigeminute gemacht und hat die Leute angeschaut. Und das ging einem wirklich durch Mark und Bein. Man gesagt hat, merkt ihr eigentlich, wie verlogen ihr seid? Und wir müssen diesen Mut haben, das zu konfrontieren. Weil diese Gedanken gehen in die Köpfe der Leute. Und ich habe gehört, gerade bei der Neujahrsansprache vom Bundespräsidenten, glaube ich, von Österreich, hat er auch Israel angeschwärzt und gesagt, dass sie immer noch keine Zwei-Staaten-Lösung haben. Israel kann eine Zwei-Staaten-Lösung haben, nur unter einer Bedingung, eine entmilitarisierte, ein entmilitarisierter Staat. Denn wenn Israel zustimmen würde zu einem Militärstaat, hätte es keine Überlebenschancen. Denn Israel ist an manchen Orten nur 15 Kilometer breit. Da kann man nicht mal ein Flugzeug entdecken oder erkennen, geschweige denn abschießen, wenn es feindliche Absichten hätte. Es geht gar nicht. Es wäre Selbstmord. Es wäre glatter Selbstmord. Und so kann es sein, dass wir in Zukunft nicht verstanden werden, wenn wir unseren Mund öffnen, weil alle Nachrichten reden das Gegenteil. Und wenn wir keinen Zusammenhang machen zwischen den Verheißungen in der Bibel und zwischen dem heutigen Staat Israel, können wir nicht verstehen, was im Nahen Osten passiert. Es gibt keinen Schlüssel zu verstehen, was los ist. Es gibt keinen Schlüssel, wenn wir nicht auch die geistliche Komponente im Auge haben. Gott hat das alles gewusst. Und darum steht in der Offenbarung so vieles, was wir jetzt andeutungsweise schon sehen. Und vielleicht sind wir schon in einer dieser Stationen, wo sich die Siegel öffnen, wo der Friede von der Erde genommen wird, wo ein großes Schwert, merkwürdigerweise Schwert, über die Erde geht. Messer, Enthauptung. Hätte man sich vor 30 Jahren gar nicht vorstellen können. Man hat an eine Atombombe gedacht, aber hier töten sie die Leute mit Schwertern, enthaupten Menschen. Und wir denken, wir sind wieder in alten Zeiten, wo Johannes der Täufer auch enthauptet wurde. Das Thema Israel wird eine zutiefst geistliche Frage für alle Kirchen. Und es ist so, als ob an dieser Frage, ob wir Offenbarung bekommen über die Beziehung zwischen Israel und den Nationen, zwischen Israel und der Kirche, sich einmal alles scheiden wird. Nicht an Tauffragen, nicht ob man die Hände hebt oder nicht hebt und charismatisch ist oder nicht, sondern Israel wird wahrscheinlich durch alle Kirchen gehen, dieses Thema. Es ist schon. Im sogenannten Dritten Reich haben sich auch die Christen an diesem Thema geschieden. Alle, die mit den deutschen Christen gegangen sind, waren am Ende die verführten Christen. Die nationale Identität ist vor der Wahrheit der Bibel getreten. Es beginnt gestern, glaube ich, oder heute beginnt die Gebetswoche für die Einheit der Christen. In Jerusalem auch. Kein messianischer Jude ist eingeladen, am Vorbereitungsteam teilzunehmen, obwohl sie an Jesus glauben. Sie können sich still in die Ecke setzen und dahin gehen natürlich, aber sie kommen nicht vor. Warum? Weil die meisten traditionellen Kirchen haben einen arabischen Bischof und es passiert das Gleiche, was damals in Deutschland passiert ist. Die nationale Identität kommt vor der Identität der Bibel. Und wenn man den Leuten zuhört, dann denkt man fast, Jesus ist ein Palästinenser. Die Identität wird weggenommen, dass Jesus ein Jude ist. Und dass er gesagt hat, das Heil kommt von den Juden, das fällt unter den Tisch. Er war ein Lokaler, einer vom Land. Ja, aber damals war das das Land Israel. Es war nicht Palästina. Und er war ein Jude. Er war nicht nur für die Juden da, aber er selber war nur gesandt zum jüdischen Volk. Und durch seinen Tod hat er die Tür geöffnet zu den Nationen. Und das wird immer wieder deutlich. Philippus sagt, da sind ein paar Griechen, die wollen dich gerne sehen. Was ist die Antwort Jesu? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, so bleibt es allein. Bevor die Tür zu den Griechen aufgeht, muss ich noch sterben. Und in seinem Tod, Epheser 2, hat Jesus aus den Zweien den neuen Menschen geschaffen in ihm. Jesus ist gestorben für die Einheit zwischen Juden und Nationen. Und wenn Jesus dafür gestorben ist, nicht nur für unsere Sünden, dann ist es ein ganz wichtiger Punkt. Und dieser Punkt wurde unterschlagen für 2000 Jahre. Und jetzt müssen wir ihn wieder zurückgewinnen. Und weil er unterschlagen wurde, ist Antisemitismus tief in die Kirche eingedrungen. Auch zum Glück kann man sagen, in der katholischen Kirche wurde ein gutes Dokument gegenüber Israel verfasst. Aber es gibt auch dort beides. Auf der anderen Seite sagt man auch, Moslems sind unsere Brüder und wir haben alle einen Gott. Und gesagt wird, sehr verwirrend in unserer Zeit, was da alles geschrieben und gesagt wird. Und letzten Endes müssen wir vor Gott stehen, natürlich auch als Gemeinde. Übrigens, in den letzten Jahren ist herausgekommen, dass viele Freikirchen in der Zeit des Nationalsozialismus sich auch mit Hitler arrangiert haben. Auch die Freikirchen müssen aufarbeiten, was passiert ist, um nicht wieder in die gleiche Falle zu fallen. Und viele Freikirchen, auch in Deutschland, auch in besonders in England, charismatische Freikirchen, haben absolut keine Offenbarung über die Rolle Israels. Und das gibt mir immer zu denken. Wie kann man große Prophetien verbreiten über dieses Volk und jenes Volk, wenn man das mit dem auserwählten Volk noch nicht hinkriegt? Da habe ich Fragen bei den prophetischen Äußerungen von Leuten, die die wahren Prophetien, die schon in der Bibel festgelegt sind, über die Endzeit, über die nicht beachten und die das nicht sehen können. Es gibt sogar von der Erweckungsbewegung in Toronto, die sind jetzt auch offenbar bei einer Bewegung dabei, die heißt Fusion. Und da will man auch irgendwas zusammenbringen, wo ich nicht ganz weiß, wo es hingeht. Und da fragt man sich. Und wahrscheinlich werden auch die Freikirchen, die mit Israel stehen, eine gewisse einsame Position einnehmen. Gestern Abend war ich in Graz und auf einmal habe ich so stark die Liebe Gottes für Österreich empfunden. Und vielleicht, ich habe es schon gesagt, aber ich bin Österreicher vom Pass her. Ich lasse gerade meinen Pass erneuern, deswegen bin ich auch hier, weil meine Seiten sind schon alle voll. Aber ich bin natürlich auch manchmal so am Überlegen. Ich bin in Deutschland geboren und ich bin Österreicher und merke auch, dass vieles hier noch nicht aufgearbeitet ist, besonders wenn es um Gusen geht. Wer weiß von euch etwas über Gusen? Das sind schon ganz schön viele. Aber vor 3 Jahren, wie wir dort den ersten Bußgottesdienst hatten, waren es ganz, ganz wenige und inklusive ich selber, war nie dort gewesen. Wir wollten ein Bouquet niederlegen für David Melzer, dem ehemaligen Freund von Esther Mannheim, einer Holocaust-Überlebenden. Ihre Schwester war dabei. Und wir haben diese Frau Martha dort getroffen, die uns erklärt hat, was in Gusen passiert ist. Für die, die noch nicht dort waren, Gusen war viel schrecklicher als Mauthausen. Wenn ihr in den Büchern schaut, der ist gestorben. Ganz viele Leute sind in Gusen gestorben, weil die hatten eine Hungerwiese, wo man die Leute nur verhungert hat, systematisch verhungert hat. Und es ist dokumentiert, dass man in einer Nacht 400 Kinder mit Herzspritze getötet hat. Aber es ist bestimmt nicht nur in der einen Nacht passiert, wo es dokumentiert wurde. Und man hat immer Kindergruppen hineingehen sehen, die nicht wieder rausgekommen sind. Kamen vom Bahnhof. Und eine Frau hat, der wollte ein SS-Mann ihr einen Gefallen tun, dass sie zum SS-Zahnarzt ins Lager gehen kann. Und sie hat mit eigenen Augen gesehen, wie man Babys in Kartoffelsäcken gebracht hat und sie an der Wand zerschellt hat. Und das Blut lief aus den Kartoffelsäcken. Das hat sie selber gesehen. Und das ist auch bestimmt nicht nur an dem Tag passiert, wo sie zum Zahnarzt gegangen ist. Es ist eine Dunkelheit an manchen Orten in Österreich, die noch nicht mal ans Licht gekommen ist. Und wir müssen darum beten, dass es ans Licht kommt. Weil wenn es nicht ans Licht kommt, dann können wir nicht Buße tun. Und wenn wir nicht Buße tun, dann kommt es nur im jüngsten Gericht. Und das geht nicht gut aus. Wir müssen darum beten, dass alle Dunkelheit der Vergangenheit ans Licht kommt und dass wir sie Gott bekennen. Dann kann er die Situation ändern. Und ich habe den Eindruck, dass Gott das so sehr möchte. Denn wenn Schuld verborgen bleibt, hat sie ihre Auswirkung und ihre Kraft, auch über den Leib Jesu. Das sind Mächte des Todes, die dieses Land beherrschen wollen. Und wir wollen den Herrn des Lebens einladen. Jesus ist der Herr des Lebens. Er hat Tod überwunden. Tod ist eine Macht. Der letzte Feind ist der Tod. Er ist nicht unser Freund. Er ist der letzte Feind Gottes. Und Jesus hat mit ihm abgerechnet. Und wir wollen, dass der Herr des Lebens, Jesus, regiert über Österreich und nicht Mächte des Todes. Dass sich so viele Leute das Leben nehmen und man weiß gar nicht warum. Beten wir darum, dass Gott Licht schickt in alle Dunkelheit, in unsere Familiengeschichte, in unsere Kirchengeschichte, wie Helmut und Uli das gemacht haben in neuen Kirchen. Fürchten wir uns nicht. Gott will vergeben. Er möchte nur, dass wir in der Wahrheit leben und dass wir die Wahrheit ans Licht bringen. Und auch wenn ihr jung seid und ihr habt natürlich überhaupt nichts davon mitgekriegt, Gott ruft Priester, Menschen, die sich interessieren für das, was in unserem Land passiert ist und die sich freiwillig damit identifizieren und sagen, wir haben eine Verantwortung für die Zukunft. Deswegen wollen wir diesen Punkt nicht übergehen. Aber Gott liebt die Menschen in Österreich und ich bete, dass alle Wurzeln des Antisemitismus ausgerissen werden, dass Gott einen neuen Baum pflanzen kann, der ihn ehrt, der ihn verherrlicht und dass vielleicht gerade von Österreich etwas ausgeht in die Welt. Eine Antimedizin, eine Heilung, heilende Medizin, die allen Gläubigen hilft, mit diesem Virus fertig zu werden. Denn dieser Virus geht jetzt über die ganze Welt. Und wir müssen von der Geschichte lernen, wenn wir etwas brauchen, dann ist es Gebet. Wirklich, der Kampf in Israel ist immens, sehr stark. Viele, viele Leiter haben im Moment Krebs. Auch in unserer Gemeinde sind 2 gestorben. Viele Pastoren haben Krebs. So viele, dass uns das richtig auffällt. In Jerusalem, in Haifa. Es intensiviert sich, der geistliche Kampf intensiviert sich und wir brauchen euer Gebet. So, mit diesen Worten wollte ich euch ein bisschen ermutigen, weiter für uns zu beten, für Österreich zu beten. Und wenn ihr mich besuchen wollt, kommt mich besuchen. Wenn ihr ein paar junge Leute schicken wollt, auch das ist willkommen. Und wir bleiben in Verbindung. Gott segne euch. Ja, Herr, wir beten heute um eine neue Salbung, um eine neue Hingabe, um ein neues Betroffensein, auch in dieser Gemeinde. Und dass aus diesem Betroffensein für Junge und Alte eine Berufung wird. Eine Gegenmedizin, ein Sirup, das die Krankheit, die Anfechtung, die Schuld des Antisemitismus vertreibt und uns zurückbringt zur biblischen Realität und Wahrheit, dass unser christlicher Glaube von Israel kommt, von den Juden kommt und dass wir ohne diese Wurzeln überhaupt nicht gesund aufwachsen können. Und ich bitte jetzt um den Geist der Offenbarung, ihn zu erkennen, Jesus, aber auch um den Geist der Offenbarung, ihn als Juden zu erkennen, dass du, Herr, alle Augen erleuchtest und öffnest. Und wir beten das auch jetzt für alle Bundesländer, in denen diese Botschaft fast überhaupt noch nicht hingedrungen ist, besonders für Kärnten, für Tirol und Burgenland und viele, viele Gemeinden, die sich noch nicht geöffnet haben. Ich bitte dich, dass du Helmut in die Gemeinden schickst und viele von den Jugendlichen und Erwachsenen, dass es nicht nur eine Person ist, die damit weitermacht, sondern ganz, ganz viele sich rufen lassen, diese Wahrheit in den Leib Christi zu bringen. Wir beten auch für all das Dunkle, für all das Morden, das stattgefunden hat in Gusen. Wir bitten um Vergebung, dass es so lange im Dunkeln geblieben ist. Und wir bitten dich, dass alles ans Licht kommt. Alles, alles ans Licht kommt. Wir wissen, dass es gut für uns ist, dass es gut für Österreich ist. Alle, die das verdunkeln wollen, die das nicht zugeben wollen, die an den Schaltstellen sitzen, die nicht zugeben wollen, dass dort 40 Kilometer Tunnel sind mit Atomversuchen, dass das alles ans Licht kommt, dass es keiner mehr aufhalten kann, dass die Wahrheit siegt und die Wahrheit ans Licht kommt. Darum bitten wir im Namen Jesu, gib uns die Kraft, dass wir in der Autorität Jesu den Mächten des Todes, der Lüge entgegenstehen. Wir beten, Herr, segne du Israel an diesem Tag, bewache die Grenzen, lass sie erfahren, dass du ein übernatürlicher Gott bist, dem nichts unmöglich ist. Segne die Regierung, helf ihnen nicht in Korruption zu verfallen, sondern eine Liebe zur Wahrheit und zur Gerechtigkeit zu haben. Herr, erbarme dich über Israel und erbarme dich über uns, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht. Amen.